SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Mehr Umsatz. Mit neuen teuren Medikamenten macht Novartis gute Geschäfte. Der türkische Präsident Erdogan wollte alles, ein russisches Raketenabwehrsystem und 100 neue US-Kampfflugzeuge. Die US-Jets bekommt er nicht und die türkische Wirtschaft wird den Preis dafür bezahlen. Die Einordnung bei uns. Dann ein Leiturteil aus Lausanne. Jugendliche, die mit weniger als 10 Gramm Cannabis erwischt werden, dürfen nicht mehr bestraft werden. Und um 13 Uhr, eine Stadt platzt aus allen Nähten und baut und baut und baut.
Es werden wirklich ein neues Quartier aus dem Boden gestampft. Das Quartier, wo ich da bin, heisst Maskowski. Und allein da in Maskowski wohnen jetzt schon 50'000 Leute und es wird weiter und weiter und weiter gebaut.
Unser Rendezvous mit Moskau um 1 bei uns. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Die Schweizer Novartis gehört zu jenen Pharmakonzernen der Welt, die am schnellsten wachsen. Auch im vergangenen Halbjahr hat Novartis beim Umsatz zugelegt. Der Konzern will weiter wachsen und setzt dabei auf neuartige Gen- und Zelltherapien. Der Nutzen zum Beispiel bei der Behandlung von Krebs lässt viele Patientinnen und Patienten hoffen. Umstritten ist jedoch der Preis. Eine einzelne Therapie geht in die Hunderttausende von Franken. Novartis ist aber überzeugt, die Entwicklung dieser Therapien, die zahle sich aus. Lucia Theile berichtet.
Sie tragen Kunstnamen wie Kymria oder Zolgensma. Und so fremdartig diese Namen klingen, so neuartig ist ihre Machart. Körperzellen und Gene werden umgebaut, aufgerüstet und sollen dann kranke Menschen gesund machen, beispielsweise Krebspatienten oder Babys mit einer angeborenen Muskelschwundkrankheit. Seit einigen Jahren setzt Novartis auf diese Therapien, entwickelt und lanciert sie. Novartis-Chef Vas Narasimhan ist mit der Entwicklung der neuen Medikamente zufrieden.
So taken together, very happy with the new launch performance in the company.
Alle neuen Medikamente zusammen sollen bis in ein paar Jahren zu Blockbustern werden, zu Medikamenten also, die jährlich mehr als $1 Milliarde Umsatz machen. Die Entwicklung in diese Richtung zeichnet sich bereits ab. Alleine der Umsatz der Krebstherapie mit dem Namen Kymria, die auch in der Schweiz zugelassen ist, ist fast dreimal so hoch wie noch im Vorjahreszeitraum. Etwa $100 Millionen Umsatz macht Novartis alleine mit dieser Therapie. Bis in 2 Jahren sollen es etwa 10-mal so viel sein. Das bringt heftige Diskussionen mit sich, denn die neuen Therapien sind teuer. Analysten sind zwar zuversichtlich, doch es gibt Hürden zu nehmen. Matthias Geisbühler von Raiffeisen Schweiz.
Ja, generell bei diesen neuartigen Medikamenten braucht es natürlich eine gewisse Zeit vom Zulassungsentscheid, bis dann wirklich das Marktpotenzial voll ausgeschöpft werden kann.
Es hänge davon ab, wie schnell Ärzte diese Therapien dann auch verschreiben. Und das hängt davon ab, wie diese hitzig geführten Kostendiskussionen weitergeführt werden. Die Therapien tragen Preisschilder zwischen 500.000 und etwa $2 Millionen pro Behandlung. Novartis-Chef Vas Narasimhan betont den Nutzen für Patienten und für die Gesellschaft. Man könne nicht einfach auf die Zahlen schauen.
You can't just look at the number and say it's expensive. You have to look at the value created to the healthcare system.
In der Schweiz sind noch wenige der neuen Therapien zugelassen. Nun brauche es wirklich Grundsatzdiskussionen, fordert Gesundheitsökonom Heinz Locher. Denn diese Preise für die einzelnen Behandlungen sind enorm und bezahlen würde die Allgemeinheit.
Es fehlt an einer politischen Diskussion über Grundsatzfragen. Beispielsweise der Staat bezahlt die Grundlagenforschung. Wer soll er denn noch einmal bezahlen über die Krankenkassenprämien oder die Versicherten für die gleiche Leistung?
Klar ist auch für Novartis, diese Diskussion muss man führen, denn ohne Akzeptanz bei Versicherern, bei Ärzten und Patienten gibt es keinen Markt.
Lucia Theile. Der Basler Pharmakonzern Novartis arbeitet aber auch an den Altlasten, Rebecca Villiger im Nachrichtenstudio.
Der Konzern hat für einen Vergleich in den USA etwa $700 Millionen zurückgestellt. Das teilte Konzernchef Vas Narasimhan mit. Es geht um die Vorwürfe, dass Novartis zwischen 2002 und 2011 Schmiergelder an Ärzte gezahlt haben soll, damit diese bestimmte Novartis-Mittel bevorzugt verschrieben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat die Beschwerde eines Paraplegikers aus der Schweiz abgewiesen. Der Rollstuhlfahrer klagte, weil ihm 2008 ein Genfer Kino aus Sicherheitsgründen den Zugang verweigert hatte. Die Richter halten fest, aus der Menschenrechtskonvention könne nicht abgeleitet werden, dass man Zugang zu einem Kino erhalte. Der Betroffene wurde von Inclusion Handicap, dem Schweizer Dachverband der Behindertenorganisationen, unterstützt. Dieser reagierte in einer Mitteilung enttäuscht auf den Entscheid. Menschen mit Behinderungen blieben in der Schweiz vor Diskriminierung bei Dienstleistungen privater nach wie vor weitgehend schutzlos, heißt es. Die EU-Innenminister haben bei einem Treffen in Helsinki erneut über die Verteilung von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen diskutiert. Ein Vorschlag von Deutschland und Frankreich brachte im Streit mit Italien keinen Durchbruch. Die Übergangsregelung sollte verhindern, dass Italien und Malta Rettungsschiffen die Einfahrt in ihre Häfen untersagen. Die beiden Staaten befürchteten, mit der Verantwortung für die Migrantinnen und Migranten alleine gelassen zu werden. Laut dem französischen Innenminister Christophe Castaner werden die Gespräche für eine Lösung am kommenden Montag in Paris fortgesetzt. In Deutschland hat die Zahl der Schutzsuchenden im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Laut dem Statistischen Bundesamt hielten sich Ende 2018 knapp 1,8 Millionen Menschen in Deutschland auf, die Schutz vor Krieg und Verfolgung suchten. Das seien 6% mehr als im Vorjahr. 2018 erhielten knapp 200.000 der Schutzsuchenden einen negativen Entscheid oder verloren ihren Schutzstatus und müssten Deutschland somit verlassen. Eine Mehrheit davon werde aber vorläufig noch geduldet. Schweizer Unternehmen haben von April bis Juni Waren im Wert von rund 58 Milliarden Franken exportiert. Dies sind knapp 1,5% mehr als im Vorjahreszeitraum, wie aus der Statistik der Eidgenössischen Zollverwaltung hervorgeht. Nie zuvor sei innerhalb eines Quartals mehr exportiert worden, heißt es. Das Wachstum sei vor allem der Pharmabranche zu verdanken. Der Schweizer Schmuck- und Uhrenhersteller Richemont hat im ersten Quartal des Jahres 3,7 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das sind 9% mehr als im Vorjahresquartal. Das habe vor allem mit dem Wachstum beim Schmuck und im Online-Geschäft zu tun, teilt Richemont mit. Dort habe man den Umsatz deutlich steigern können. Beim Uhrengeschäft hingegen sei der Umsatz gesunken. Am Nachmittag beginnt in Vevey die Fête des Vignerons mit einem Umzug. Herzstück des Winzerfests sind die Aufführungen in der Arena auf dem Marktplatz, die heute Abend beginnen. Rund 6'000 Laiendarstellerinnen und Darsteller führen eine Mischung aus Theater und Musical auf. Das Fest dauert gut 3 Wochen, es findet nur alle 20 bis 25 Jahre statt. Insgesamt werden bis zu 1 Million Besucherinnen und Besucher erwartet. Das Wetter. Heute und morgen ist es trotz Wolkenfeldern ziemlich sonnig. Regengüsse gibt es nur vereinzelt, am ehesten in den südlichen Bergen. Die Höchstwerte liegen um 28 Grad.
Etwa 100 neue Kampfjets F-35 wollte die Türkei den USA abkaufen. Tarnkappenjets der neuesten Generation. Ein Milliardengeschäft zwischen NATO-Land und NATO-Land. Soweit so problemlos. Doch die Türkei braucht auch ein neues Raketenabwehrsystem und das kommt aus Russland, kein NATO-Land. Mit der Folge, dass empfindliche russische Radare im NATO-Gebiet aufgestellt werden. So nicht haben nun die USA gesagt, sie sind nicht mehr bereit, der Türkei die Tarnkappenflieger F-35 zu verkaufen. Schließlich hätten die NATO-Staaten untereinander mal abgemacht, sich von russischen Systemen fernzuhalten. In der Türkei reagiert die Regierung geharnischt auf die US-Entscheidung, spricht von einem schweren Fehler und einem irreparablen Schaden. Volker Papst ist NZZ-Korrespondent mit Sitz in Istanbul. Ich fragte ihn, ob das mehr als Rhetorik sei.
Die Beziehungen zwischen Ankara und Washington sind seit längerem sehr angespannt. Gleichzeitig gibt es auch weiterhin die Bemühungen, es nicht völlig aus dem Ruder gleiten zu lassen. Ich glaube, daran wird auch weiterhin festgehalten. Richtig ist, dass die Belastung, die dieses schwierige Verhältnis zurzeit aushalten muss, eine neue Ebene erreicht haben.
Ist denn die Türkei nicht sehenden Auges in diesen Konflikt reingegangen? Die hat doch genau gewusst, dass die USA werden reagieren müssen. Schließlich gibt es ein US-Gesetz, das Rüstungsgeschäfte mit Russland mit Sanktionen bestraft.
Ja und nein. Einerseits ging man eigentlich überall lange davon aus, dass es nicht zu diesem Geschäft kommt. Es gab auch Versuche Washingtons, die Türkei davon zu überzeugen, Patriot-Raketen zu kaufen, also das amerikanische System. Dazu ist es nicht gekommen. Gleichzeitig stellt sich die Türkei auf den Standpunkt, dass dieses Gesetz, das Sie angesprochen haben, zu einem Zeitpunkt verabschiedet wurde, als der Kauf mit Russland bereits in trockenen Tüchern war. Der war bereits vereinbart und die Türkei sagt, rückwirkend dürfen wir nicht dafür bestraft werden. Aber natürlich wusste man, dass das Reaktionen in Washington auslösen werde.
Sie haben das US-amerikanische Patriot-Abwehrsystem angesprochen. War das schlicht zu teuer?
Das sagt die Türkei. Man hätte kein gutes Angebot bekommen. Die Türkei sagt auch, dass es anfänglich seitens der NATO und seitens der USA nur eine lauwarme Unterstützung gab gegen die, und das ist, muss man so sagen, legitim, Interessen der Türkei, die Luftabwehr zu stärken. Die Türkei wurde mehrmals in den Syrienkrieg mit hineingezogen. Darin fußt auch letztlich der Wunsch, ein Luftabwehrsystem zu kaufen. Aber man muss auch sagen, dass natürlich politische Erwägungen auch eine Rolle spielen. In der Türkei hört man immer wieder, dass man sich für das russische System entschieden hat, weil das auch als Mittel gesehen wurde, die schwer belasteten Beziehungen zu Moskau zu reparieren. Wie Sie sich vielleicht erinnern, während des Syrienkrieges hat die Türkei ein russisches Militärflugzeug abgeschossen, der russische Botschafter wurde in Ankara erschossen und um dieses schwierige Verhältnis zu reparieren, war der Kauf eines modernen und auch sehr teuren Waffensystems ein Mittel.
Dafür hat man jetzt Probleme mit dem Westen, mit der NATO, mit den USA. Ist der Preis, den die Türkei dafür zahlt, nicht etwas gar hoch?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wie ich schon anfänglich gesagt habe, man wird versuchen, den Schaden zu minimieren. Sollte aber diese zweite Runde der Sanktionen in diesem Katzergesetz, das Sie erwähnten, das Gesetz von 2017, wirklich greifen, dann wird der Schaden sehr hoch sein. Sie müssen sich erinnern, letztes Jahr, als die Lira, die türkische Währung, sich im freien Flug befand, war das ausgelöst worden durch weitgehend symbolische Sanktionen aus den USA, damals wegen der Nichtfreilassung eines amerikanischen Pastors in der Türkei. Die jetzigen Sanktionen würden viel weiter reichen. Die Wirtschaft ist immer noch ähnlich labil. Also nur schon auf dieser Front wird die Türkei einen hohen Preis zahlen müssen.
Die Türkei bekommt diese 100 F-35 Flugzeuge jetzt nicht. Was bedeutet das für die Türkei?
Einerseits militärisch wird die notwendige Modernisierung der Luftwaffe auf mehrere Jahre hinausgeschoben. Die Türkei wollte, wie Sie sagten, mehr als 100 Maschinen kaufen, also ging es hier um eine substanzielle Modernisierung. Andererseits hat das auch wirtschaftliche Konsequenzen. Die F-35 wird nicht nur in den USA hergestellt, sondern es gibt Zulieferer in mehreren Ländern, darunter auch der Türkei. Mehr als 900 Teile hätten in der Türkei hergestellt werden sollen. Man spricht von einem Auftragsvolumen von $9 Milliarden. Das fällt weg, weil auch die türkischen Produzenten nun ausgeschlossen sind. Das ist ein schmerzhafter Verlust, denn die türkische Wirtschaft ist weiterhin sehr angeschlagen und ist eigentlich auf solche Einnahmen angewiesen.
Also das NATO-Land Türkei hat ein russisches Abwehrraketensystem. Was bedeutet das für die NATO als Gesamtes?
In der NATO fürchtet man und insbesondere in den USA fürchtet man, dass die Präsenz russischer Ingenieure, die dieses Waffensystem installieren, Moskau ermöglicht, auch Eigenschaften des neuen F-35-Fliegers auszuspionieren. Das heißt, das ist auch der Grund, weshalb es nur zu dieser Sanktion kam. Es heißt auch, dass die Kompatibilität des türkischen Militärs eingeschränkt ist, weil die S-400 nicht mit dem weitgehend auf NATO-Waffen basierenden Material der NATO-Staaten kompatibel ist. Und es sendet natürlich ein politisches Signal aus, weil es diesen Stimmauftrieb gibt, die schon seit längerem sagen, dass die Türkei innerhalb der NATO kein zuverlässiger Partner mehr ist.
Volker Papst ist Korrespondent für die Neue Zürcher Zeitung in Istanbul. Rendezvous 12.44 Uhr. Das dann noch bis 13 Uhr. Warum Jugendliche, die etwas Hasch im Hosensack haben, in der ganzen Schweiz nicht mehr bestraft werden dürfen. Warum der Braunalgenteppich auf dem Meer zwischen Westafrika und der Karibik mittlerweile 20 Millionen Tonnen schwer ist und wahre Todeszonen schafft. Und 50 Jahre Kinderzirkus Basilisk, kleine, feine Zirkuswelt.
Da man 3 Wochen auf Tournee ist, ist sowieso Zeit die Familie und man lernt sich immer besser kennen. Es ist lustig. Im Vergleich mit der Schule, es ist vertrauter.
Die Reportage vor 1 bei uns. Wenn die Polizei einen Erwachsenen in der Schweiz mit einer kleinen Menge Cannabis in der Hosentasche erwischt, dann passiert nichts. So will es das Schweizer Betäubungsmittelgesetz. Anders, wenn die Polizei einen Jugendlichen erwischt. Da gab es bis jetzt unterschiedliche Handhabungen je nach Kanton. Nun hat das Bundesgericht im Fall eines 16-Jährigen aus Zürich entschieden und sagt, auch bei Jugendlichen ist der Besitz von geringen Mengen Cannabis nicht strafbar. Andreas Stütli aus Lausanne.
Dieses Bundesgerichtsurteil hat Folgen. Die Zürcher Jugendanwaltschaft muss ihre Praxis per sofort ändern, was den Besitz von geringen Mengen von Cannabis bei Jugendlichen angeht. Sarah Reimann, Mediensprecherin der Zürcher Jugendanwaltschaft.
Als Reaktion auf den Entscheid des Bundesgerichts nehmen wir ab sofort keine Anzeigen gegen Jugendliche wegen bloßen Besitzes einer geringfügigen Menge an Cannabis mehr an Hand, wenn der Konsum nicht nachgewiesen werden kann oder auch kein Verdacht auf Handel besteht.
Und das gilt nun über Zürich hinaus für die ganze Schweiz. Bestraft werden nur noch jene Jugendlichen, die beim Kiffen oder beim Handel erwischt werden. Der Besitz von weniger als 10 Gramm Cannabis ist hingegen ab sofort nicht mehr strafbar. Auslöser für das Bundesgerichtsurteil war eine Polizeikontrolle in Winterthur. Bei einem knapp 16-Jährigen wurde 2017 eine geringe Menge Marihuana gefunden, genau 1,4 Gramm. Dafür wurde der Jugendliche von der Jugendanwaltschaft Winterthur mit einem Verweis bestraft. Dagegen ging er vor Gericht und erhielt Recht. Das Bezirksgericht Winterthur sprach ihn frei, das Zürcher Obergericht ebenfalls. Und auch das Bundesgericht interpretiert das Betäubungsmittelgesetz anders als die Zürcher Jugendanwaltschaft. Es gebe in den Gesetzen keine Anhaltspunkte, dass Jugendliche in Bezug auf eine geringfügige Menge Cannabis anders bestraft werden sollen als Erwachsene, heißt es im Urteil. Weil nun klar sei, was gelte, habe sich der Weiterzug ans Bundesgericht trotzdem gelohnt, sagt Sarah Reimann von der Zürcher Jugendanwaltschaft.
Mit dem Weiterzug des Urteils an das Bundesgericht wollten wir Rechtssicherheit. Nun hat das Bundesgericht entschieden und die Rechtslage ist geklärt. Und natürlich aus Gründen des Jugendschutzes hätten wir uns ein anderes Urteil gewünscht.
Aber führt dieses Bundesgerichtsurteil auch zu mehr Konsum? Nicht unbedingt, sagt Markus Meuri, Mediensprecher von Suchtschweiz.
Natürlich steht das einerseits dem Jugendschutz entgegen. Allerdings denke ich nicht, dass es einen großen Einfluss hat auf den Konsum. Auf der anderen Seite eben kommen Jugendliche heute über den Schwarzmarkt sehr einfach an Cannabis. Und ob sie es nun besitzen oder dann rauchen, ich glaube, dann, das macht nicht einen großen Unterschied.
Deshalb müsse dieser Schwarzmarkt ausgetrocknet werden, findet Suchtschweiz. Unklar ist, ob auch andere Kantone das Gesetz falsch angewandt haben. Eine Übersicht über die Praxis in den Kantonen fehlt. In der Schweiz gilt nun aber klar, Jugendliche mit weniger als 10 Gramm Cannabis machen sich nicht strafbar.
Ja, von wegen kristallklar und türkisblau. Große Teile des Meeres in der Karibik gleichen einer braunen Brühe. Es stinkt nach verfaulten Eiern. Schuld sind braune Algen, die mittlerweile von Westafrika bis zum Golf von Mexiko reichen. Allein an den mexikanischen Karibikstränden werden jeden Tag tausende Tonnen Braunalgen eingesammelt. Neu ist das Phänomen nicht, allerdings breiten sich die Braunalgen seit 2011 Jahr für Jahr weiter aus und dieses Jahr besonders stark. Nikolaus Gelbke ist Chefredaktor der Meereszeitschrift Mare. Ich fragte ihn, was ist der Grund für diese Algenplage?
Algen sind Pflanzen und genau wie an Land, das Gras, wachsen Algen besonders gut, wenn man sie düngt. Sprich, hauptsächlich Phosphat- und Nitrateinträge fördern das Wachstum von Algen.
Und wer macht es, dass da so viel Dünger in das Meer kommt?
Also in dieser speziellen Situation ist es ganz interessant, dass vor Westafrika ein sogenanntes Kaltwasserauftriebsgebiet ist. Da wird aus bestimmten physikalischen Gründen kaltes Tiefenwasser an die Oberfläche gedrückt, schon immer. Das ist kein neuer Effekt. Und dieses kalte Tiefenwasser bringt sehr viel Nährstoffe mit, also eben auch Nitratphosphat. Drum ist auch vor der westafrikanischen Küste die Fischerei so intensiv, weil da die Nahrungskette intensiviert wird. Und vor Brasilien ist der Amazonas das Haupteintragsgebiet und das ist eigentlich das Hauptproblem, weil dort die Nährstoffe intensiv eingetragen werden aus der sich verstärkenden Landwirtschaft, der intensiven Landwirtschaft des Düngens, werden halt immer mehr Nitrate und Phosphate aus den Weiden ausgewaschen, in den Amazonas hinein und in das Gebiet eingetragen.
Diese Algen, die stinken nach faulen Eiern. Warum ist das so?
Nein, zuerst schicken sie gar nicht. Zuerst duften sie nach Algen. Und erst wenn sie dann älter werden und absterben, dann werden diese Algen, wie alle Meeresalgen, von Bakterien aufgebraucht, verzehrt, abgebaut. Und diese Bakterien benötigen dazu zuerst mal Sauerstoff. Das heißt, der Sauerstoff im Wasser wird aufgebraucht, zuerst mal reduziert, dann aufgebraucht. Und zweitens produzieren die Bakterien dabei Schwefelwasserstoff. Und dieser Schwefelwasserstoff stinkt halt nach faulen Eiern. Das bedeutet aber auch, dass in diesen Zonen, wo die Algen von den Bakterien abgebaut werden, nicht nur sauerstofffreie Zonen entstehen, eben ohne jegliches Leben, weil Leben braucht Sauerstoff, sondern zudem noch dieses giftige SO4, also Schwefelwasserstoff, produziert wird, dass es also eine wirkliche Todeszone entsteht, die sauerstofffrei ist und gleichzeitig vergiftet ist.
Aber grundsätzlich sind ja Algen auch was Gutes fürs Meer, weil sie ja eben Sauerstoff freisetzen. Können sie denn das in dieser großen Menge plötzlich nicht mehr? Wie muss ich mir das vorstellen?
Doch, zuerst setzen sie Sauerstoff frei, also die Algen produzieren, das ist alles wunderbar. Bis sie absterben, ist das alles kein Problem. Bis sie absterben, die Algen, bieten sie auch Schildkröten, anderen Tieren Schutz. Das ist aus der Sargassosee bekannt, das sind ja große Braunalgen. Das ist nichts Negatives an sich. Bei diesen Braunalgen, es gibt andere Algen in der Ostsee, die sind zum Beispiel sehr giftig, rote Algen. Aber diese Braunalgen sind an sich nichts Schlimmes, sondern erst dann, wenn sie eben absterben, das tun sie halt nach wenigen Wochen. Und die Abbauprozesse über die Bakterien, das ist das Problem, was Sauerstoff zehrt und Schwefelwasserstoff produziert und diese wirklich riesigen Todeszonen in den Meeren produziert. Und da sterben jetzt nicht nur die Korallenriffe zum Teil, sondern ja, in der Tiefsee gibt es dann wirklich riesige Zonen ohne Leben. Und das ist natürlich für die gesamte Nahrungskette eine Katastrophe.
Also ein massiver Eingriff ins Ökosystem?
Das ist ein massiver Eingriff ins Ökosystem. Man weiß nie genau, wie lange sowas andauert, wie lange die Heilungsprozesse dauern. Das ist in der Wissenschaft immer wieder mal, ja, nicht umstritten, aber es ist schwer zu detektieren und zu sehen und zu prognostizieren, wie sich sowas entwickelt. Aber grundsätzlich sind diese Sauerstoffzehrungsprozesse natürlich für ein Ökosystem eine Katastrophe. Also sobald dem Leben der Sauerstoff entzogen wird, das ist bei uns Menschen ja auch so, dann ist es final.
Das führt mich zur Frage, was man dagegen tun kann. Eben, weniger Düngemittel einsetzen im Amazonasgebiet, aber das ist ja nicht so einfach.
Das ist nicht so einfach. Ich meine, man sieht das Mittelmeer, man sieht es vor allem an der Ostsee, wo die Ostsee zum Beispiel ein Gebiet ist, ein Nebenmeer ist, was sehr, sehr starke Einträge hat durch Flüsse, darum ist auch sehr brackig, also sehr süß im Vergleich zu anderen Meeren. Da hat man das schon sehr früh erforscht und hat natürlich jetzt durch die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten der Ostsee zum Beispiel, das geschaffen, dass man eben weniger Einträge hat, dass die sogenannte Eutrophierung, also dieses Düngen des Meeres, abgenommen hat. In Brasilien ist gerade das Gegenteil der Fall. Die Landwirtschaft wird intensiviert, gerade unter der neuen Regierung. Bolsonaro hat ja gerade die Wirtschaft versucht anzukurbeln mit Programmen für die Großbauern mit vielen negativen Folgen. Unter anderem eben auch als Folge die Überdüngung durch Intensivwirtschaft für Sojaanbau und Vieh.
Da bleibt einem nichts anderes, als einfach dieser Algenteppich abzutragen, wenn das irgendwie geht.
Nein, das können sie nicht. Das sind über 8000 Kilometer, die können sie nicht abtragen. Man kann da eigentlich nur zugucken und hoffen, dass sich die Regierung in Brasilien besinnt und dass wir uns überhaupt ein bisschen besinnen, wir Menschen, und sagen, es geht nicht nur um Plastikmüll in den Meeren, sondern es geht um Klimawandel in den Meeren und es geht um Überdüngung in den Meeren und auch Überfischung. Das sind wirklich Problematiken, die das Meer quasi jetzt ja, am Multiorganversagen sterben lassen. Das darf man gar nicht anders formulieren. Das sind wirklich große Probleme, die ja ein bisschen unter Ausschluss unserer Öffentlichkeit stattfinden, weil der Algenteppich nicht bei uns vor der Tür ist.
Das sagt der Meeresbiologe Nikolaus Gelbke. Rendezvous 6 vor 1. Vorhang auf und einen Sommer lang Star sein im Zirkus. Diesen Traum erfüllen sich Kinder und Jugendliche in der Region Basel. Im Kinder- und Jugendzirkus Basilisk machen sie selber das Programm, in der Manege, aber auch daneben. Während der Sommerferien sind sie 3 Wochen lang auf Tournee. Zuerst in Basel, dann in einer anderen Schweizer Stadt, dieses Jahr in Thun im Berner Oberland. Viele junge Artistinnen und Artisten sind jahrelang dabei. Der Zirkus ist für sie wie eine zweite Familie. Die Reportage von Marlene Sonder.
Ja. Die Hände von Zoe und Lili sind voller Kleister. Am Boden neben dem Zirkuszelt kleben sie farbiges Papier auf Karton.
Für das Finale brauchen wir so eine riesige Geschenkli. Wurden so aufgeklappt und jetzt sind wir die Innenfläche am Verzieren.
Ein Geschenk für den Clown Basilisk, der dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. So lange gibt es den Kinder- und Jugendzirkus Basilisk schon. Die Mädchen sind beide seit mehreren Jahren Teil dieser kleinen Zirkuswelt. Mit 8 oder 9 fingen sie an, jetzt sind sie 13 und 15.
Es ist so vertraut, da man 3 Wochen auf Tournee ist, ist sowieso die Familie und man lernt sich immer besser kennen. Ja, wenn man es trainiert, es ist nie so nur Training, sondern es ist immer Spass zusammen und es ist lustig. Im Vergleich mit der Schule, es ist vertraut da.
Während der 3-wöchigen Aufführungszeit übernachten die Kinder zusammen in einer Schule oder Turnhalle. Diese Nähe gefalle ihr besonders, sagt Zoe. 44 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren produzieren dieses Jahr das Zirkusprogramm. Aber nicht nur das. Die Kinder sind auch verantwortlich für das, was außerhalb der Manege passiert. Also für die Requisiten, für das Licht, die Musik und auch für das Buffet. Und jeden Tag müssen sie das Zelt putzen.
Es gibt dann immer so eine Liste, wo sich die Kinder einschreiben können. Ich will gerne Musik machen, ich will gerne Licht machen, oder ich will ins Buffet oder ich will an den Hotdog-Stand und so weiter. Dann können sie sich einschreiben und sie teilen dann ein. Und einfach alle Jobs müssen besetzt werden. Ja, und eigentlich ist das ein bisschen ein Selbstläufer. Also wir haben hier nichts zu tun, das machen die Kids untereinander.
Die Kinder organisieren sich selber. Und die Eltern sind verantwortlich dafür, dass jedes Amtli besetzt ist. Das gelte nicht nur beim Organisieren, sondern auch im Sozialen, erklären Carolina Kowalska und Julia Rüedi, die artistischen Leiterinnen des Zirkus Basilisk. Zum Beispiel während der Tournee. Die älteren Kinder sind für die Kleineren zuständig und springen sogar als Ersatzeltern ein.
Man darf sich dann eine Mami aussuchen. Und ja, die Mami schaut dann eigentlich auf die Kinder sozusagen, wenn sie Heimweh haben oder wenn sie einen Bobo haben oder halt eben, wenn sie sich dann duschen, dass sie dann irgendwie sagen, hey komm, stand mal unter Dusche.
Der Kinder- und Jugendzirkus Basilisk ist beliebt. Jedes Jahr bewerben sich über 50 Kinder. Maximal 10 werden neu aufgenommen. Wer mitmachen wolle, müsse viel mehr als akrobatisches Geschick mitbringen. Genauso wichtig sei es, zuzuhören und sich in die Zirkusfamilie einzufügen. Egal, ob es darum gehe, bei der Bodenakrobatik die Zehen zu strecken oder die Toilette zu putzen. Julia Rüedi und Carolina Kowalska waren beide als Kinder beim Jugendzirkus mit dabei und sind ihm treu geblieben. Es brauche viel Herzblut von den Kindern mit den vielen Proben und der 3-wöchigen Tournee während der Sommerferien. Aber auch das Engagement der Eltern, die mithelfen bei allem, was die Kinder selber noch nicht alleine können. Beispielsweise das Zirkuszelt aufbauen oder die Kostüme nähen.
Es ist der ganze Juni mit Durchlaufproben, Zeltaufbau. Es ist viel, das ist einmal klar, aber es ist cool.
Zoe und Lili sind mittlerweile fertig mit Kleistern und bereiten sich mit den anderen Kindern und Jugendlichen auf die Probe vor. Ziehen sich um, flechten einander gegenseitig die Haare. Sie sind stolz, einen Sommer lang in der Manege zu zeigen, was sie geübt haben. Lernen würden sie im Zirkus Basilisk weit mehr als Zirkuskunst.
Viel arbeiten und auch miteinander arbeiten und Zusammenhalt. Und das wird auch nicht alles immer so ist, wie man selber will, dass man Kompromisse muss eingehen, dass man einander auch mit Respekt begegnet, allgemein zusammenleben.
Die 15-jährige Zoe lernt fürs Leben und hat dabei, wie die anderen Kinder im Jugendzirkus Basilisk, auch Spass daran.
1:1, hier gleich ein Rendezvous mit einer Neubausiedlung in Neu-Moskau, die in keinem Touristenprogramm zu finden ist. Im 1.4. nach den Schlagzeilen. Rebecca Filiger.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat die Beschwerde eines Paraplegikers aus der Schweiz abgewiesen. Der Rollstuhlfahrer klagte, er sei diskriminiert worden, weil ihm 2008 ein Genfer Kino aus Sicherheitsgründen den Zugang verweigert hatte. Jugendliche Cannabisbesitzer müssen von den Polizeibehörden gleich behandelt werden wie Erwachsene. Der bloße Besitz von bis zu 10 Gramm Cannabis muss auch bei ihnen straffrei bleiben. Das hält das Bundesgericht in einem Urteil fest. Und bei einem Treffen der EU-Innenminister in Helsinki gab es im Streit mit Italien um die Flüchtlingsverteilung keinen Durchbruch. Ein Vorschlag von Deutschland und Frankreich wurde abgelehnt. Die Übergangsregelung sollte verhindern, dass Italien und Malta Rettungsschiffen die Einfahrt in ihre Häfen untersagen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.